Linda.
Willkommen bei meinem Podcast House of Good Vibes. Das ist der Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Und ich freue mich sehr, zum einen, dass ich hier bei dir in Frankfurt bin, in deinem tollen, wunderschönen Wohnzimmer. Wunderschönen Blumen. Wir haben gerade schon einen leckeren Kakao mit Kardamom und Decaf-Kaffee getrunken. Ein absoluter Traum. Und ja, vielen Dank, dass ich hier bin und dass wir jetzt zusammen sprechen.
Ja, und ich danke dir, dass du mich eingeladen hast, mich mit dir zu unterhalten in diesem Themenbereich. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ja, zum ersten Mal außerhalb von Mallorca.
Genau, stimmt. Ja.
Und wir sitzen bei Freilandrosen. Das sind Freilandrosen, keine Zuchtrosen.
Ja, die sind absolut wunderschön. Ja. Warum ich dich in meinen Podcast eingeladen habe, vielleicht auch als kleines Intro, du kannst selber gleich nochmal kurz zu dir erzählen, damit die Hörerinnen auch wissen, wer ist denn Frank aus Frankfurt?
Wenn der Frank wüsste, wer er ist, das wäre spannend, wenn du das endlich mal wüsste.
Genau, aber zumindest mal, was zeichnet dich in deinem aktuellen Zustand aus? Sagen wir es mal so. Ich finde dich einfach so super inspirierend. Ja, als wir uns auf Mallorca kennengelernt haben und ich dachte, wow, was für ein Wesen, was für ein toller Mann. Nur mit einer ganz feinen Nase natürlich, aber mit einer super, super sensitiven, sehenden Art. Und auch, ne, wie du dein Leben lebst, wie du auch mit, worüber wir ja heute auch ein bisschen sprechen, mit dem Thema Altern und Endlichkeit umgehst. Finde ich total inspirierend und schön. Und dadurch, dass ich auch in meinem Podcast viel über die Themen Longevity, gesundes Altern, natürlich auch Gesundheit spreche, dachte ich so, okay, du bist ein Ambassador, wirklich. Hier, wie er sitzt, ja, das ich einfach super schön finde, auch persönliche Storys zu teilen und natürlich auch zu gucken, geht es nur um das rein Körperliche oder was macht das dann alles aus, damit wir wirklich so eine Jugendlichkeit, so eine Frische, so eine Lebensfreude ausstrahlen.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, weil ich glaube, dass es eben unser Geist ist, also unsere geistige Haltung, die sehr bestimmt, wie dieser Körper auf unser Leben, auf unsere Lebensentscheidungen reagiert. Weil ich halte den menschlichen Körper für eine komplett gesunde, neutrale Sache, die aber dadurch beeinflusst wird, wie wir leben und wie gesagt, aus welchem Geist heraus wir diesen Körper betreiben. Ja, weil der Körper folgt immer dem Geist. Das heißt, wenn wir uns fit und gesund fühlen, hat es damit zu tun, dass unser Geist auch offen und frei war direkt davor. Und wenn wir irgendwelche Wehwehchen haben, wenn wir erkranken, ist es meistens so, dass unser Geist auch eine Störung hatte, die dann zu bestimmten Emotionen geführt hat. Und diese Emotionen lösen biochemische Reaktionen aus. Und die führen dann dazu, dass der Körper eben aus der Balance fliegt und krank wird oder irgendwelche Schwächen entwickelt. Was für mich eine sehr wichtige Übung ist und von der ich noch gar nicht weiß, ob ich mit der schon weit gekommen bin. Ich habe mal gelernt, ich bin kein Körper, ich bin reiner Geist. Jetzt kann man sagen, ja, das ist so esoterisches Geschwätz. Guck dir doch mal hier meinen Körper an, der ist doch voll da und der wird doch älter und der stirbt. Das ist aber nur ein Teil. Wir sind eben nicht nur der Körper. Niemand sagt, dass es Körper nicht gibt, aber was wir gelernt haben, ist uns zu fokussieren auf diese Identität der Persönlichkeit und des Körpers. Und wir sind aber weitaus mehr. Und dieses Mehr ist das Interessante. Wir sind nämlich als Wesen einfach allumfassend, ewig und unverletzlich. Und je mehr wir uns an diese ewige, unverletzliche Natur erinnern, desto mehr kann unser Körper auch, solange er geplant ist, ja, gesund leben. Denn zum Beispiel, die meisten Menschen sterben ja heute aufgrund eines Gebrechens in einem bestimmten Alter. Aufgrund einer Krankheit, einer chronischen Störung, schwächelnden Organen, schwächelndem Geist und so weiter. Und das ist aber nicht erforderlich. Also ich glaube nicht, dass das Leben es vorgesehen hat, dass wir in Krankheit und Leid und in Sichtum abgehen. Ich glaube, das Leben hat vorgesehen, wenn der Vertrag zu Ende ist, wacht der Körper einfach mal morgens nicht mehr auf oder er schläft einfach ein. Ja? Und das ist sehr interessant, in diesem ganzen, in diesem Anti-Aging und Bereich. Anti-Aging, da haben wir gestern auch schon kurz drüber gesprochen, ist ein nicht so idealer Ausdruck. Ja. Anti ist immer, wir gehen gegen etwas, wir sind im Widerstand gegen etwas, was wir so, wie es abläuft, nicht wollen. Und das löst diese Biochemie aus, die eigentlich ungesund für den Körper ist, die ihn aus der Balance wirft. Ja, gut, dann wird dann gesagt Pro, wie hast du gesagt als Anti-Aging?
Well-Aging.
Well-Aging kannst du auch sagen.
Slow-Aging gibt es auch.
Genau. Ne? Und ich gehe gar nicht so aufs Aging, ich gehe auf die alterslose Essenz, die wir alle sind. Ja? Also wir sind
Forever young.
Im Herzen. Also in der Tiefe. Ja? Klar wird diese Körper-Avatar-Uniform wahrscheinlich irgendwann mal abgelegt, wie man es überall auf der Welt ja sehen kann bei Millionen Menschen. Aber eine Rolle spielt, bin ich mit diesem vergänglichen Instrument, mit diesem göttlichen Instrument, was hier ist, um zu wirken, ja, bin ich mit dem vollkommen identifiziert, dann bin ich natürlich auch mit Altern, Vergänglichkeit und Tod identifiziert. Wenn ich aber das als ein Auch sehe, also ich habe auch einen Körper, es gibt auch diesen Körper und der hat eine Persönlichkeit sich erarbeitet oder erlernt. Ich bin das aber nicht. Ich bin das Gewahrsein, das unvergänglich ist. Und das ist etwas, was man zutiefst, also das nenne ich geistige Disziplin. Das muss man zutiefst üben. Also wenn ich mir das einfach dahin plappere, ändert sich nichts.
Ja, kann ich da nochmal für die Leute, die uns jetzt zuhören. Du bist ja, ne, viele werden jetzt denken, ja, wow, okay, wow, was erzählt er, ne? Es ist ja Wahnsinn. Wir können ja mal trotzdem, wenn wir jetzt mal von den Fakten ausgehen, du bist Unternehmer, du hast auch Mitarbeiterverantwortung, du hast natürlich auch schon viel erlebt in deinem Leben. Wie hast du es geschafft, auch wirklich da vom Bewusstsein zu diesem Punkt zu kommen? Gab es mal irgendwie einen Moment in deinem Leben, wo du dachtest so, nee, ich möchte nicht irgendwie in diesem Hamsterrad sein, auch als Unternehmer, weil, ne, wenn man sich viele Unternehmer anguckt, viele Menschen natürlich auch, oder nicht mal nur Unternehmer, ne, auch, sagen wir mal, generell den Mensch, der arbeitet, seinen Pflichten nachgeht, ne, wir sind ja auch in vielen Dingen konditioniert mit Dingen, dann sind ja bei den meisten auch, was gleichgesetzt wird mit Altern, ja, das kommt, passiert dann halt so, ne? Es ist passiert und dann, ne? Und man hat halt Stress und man kümmert sich dann vielleicht weniger um Bewegung, um Muskulatur, um die ganzen Themen und vor allem für die mentalen Dinge sind vielleicht auch nicht mehr so Zeit und Raum. Genau, hol uns mal nochmal ab. Vielleicht kannst du auch ganz kurz sagen, wie vielleicht, inwiefern auch dein Job, weil das ist ja auch ein sehr feiner, eine feine Berufung, ne? Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie das auch in deinem unternehmerischen Wirken, wie das zu dir gekommen ist.
Ich würde vielleicht mit etwas anfangen, was du zu Beginn gerade gesagt hast, deiner Frage. Und zwar, ob es Momente gab, wo ich so ein Erkenntnis oder so einen Sprung erlebt habe in Wahrnehmung oder in Lebenswahrnehmung. Und ich kann sagen, das war nicht einer, aber das waren verschiedene Milestones. Wenn ich jetzt tatsächlich mal in die Vergangenheit dieses Körpers schaue, also ich habe als Kind irgendwie schon immer so ein Gefühl gehabt, das ist nicht alles, was hier abläuft. Aber als Kind war ich noch sehr beschäftigt, bestätigt zu werden von den wilden Banden im Wald, wo wir rumgetobt sind. Und meine Eltern haben mir dies und jenes gesagt. Aber da war immer so ein kleiner exotischer Rebell in mir, der sagte, nein, aber ich hatte noch keine spirituelle Erfahrung oder so etwas. Und die erste spirituelle Erfahrung, die hatte ich und die beweist mir eigentlich, dass wir alle spirituell sind, weil ich mich damals nicht, ich wusste gar nicht, was Spiritualität ist. Also ich habe einfach gedacht, Leben und Körper. Ich war vielleicht irgendwie in der Schule und damals hat mein Vater, wenn die Zeiten passte, mich in der Schule gedroppt mit dem Auto. Und eines Tages fuhr er mich eben auch zur Schule und wir fuhren bei uns aus der Straße raus und plötzlich kam ein Glücksrausch und eine Dankbarkeit aus mir und die hatte keinen äußeren Anlass. Ich bin einfach nur wie jeden Tag zur Schule gegangen. Also mein Vater hat mich mal gefahren und mal nicht. Das war jetzt nicht so besonders, sondern ich bin halt mit dem Bus gefahren, wenn er nicht konnte. Und wenn er konnte, hat er mich gefahren. Ich saß neben ihm, wir haben irgendwie über irgendwas geredet. Ich weiß gar nicht mehr was. Und plötzlich habe ich gedacht, was ist denn das? Ich bin ja so glücklich. Ich bin ja... Und es gab wirklich gar nichts, weswegen, keinen Grund. Und da wurde mir klar, das will ich mehr.
Spannend. Wie alt warst du da damals?
Nicht so jung, also bestimmt, ich war glaube ich schon im Gymnasium. Also ich war schon siebte, achte Klasse oder Gymnasium oder so. Also, und es hatte mich den ganzen Tag beschäftigt. Ja, was ist das, wie kriegt man das? Ich wusste, dass es das ist, was alle Menschen wollen. Und dann gab es, ging das Leben eben so weiter. In der Schule gab es eben niemanden, der irgendwie mit mir darüber sprechen konnte. Das waren nicht die Interessen. Ja, da war entweder bist du Demonstrant und gehst auf die Straße gegen irgendwas, gegen Atomkraft oder so damals, ja, oder du gehst in Club. Ich war mehr Teamclub. Ich bin immer in Club gegangen und und wenn ich nicht mit auf die Demo bin, wurde ich dafür verurteilt oder so, ja. Aber egal, also das war diese Zeit. Und dann gab es einen weiteren Milestone, als ich studiert habe. Ich habe irgendwie gespürt, es war so ein Business School und es war ein ziemlich schweres Studium für mich. Ja, ich weiß nicht, ob du Narziss und Goldmund kennst von Hermann Hesse. Sagt dir das was?
Ja, doch.
Ja, und das sind eben zwei Freunde, die höchst unterschiedlich sind. Der Narziss ist eben dieser typische Egoman-Typ, der immer nur an sich denkt und immer nur an seinen Vorteil und so weiter. Und der Goldmund ist einer, der sich mit den Bedingungen des Lebens überhaupt nicht auseinandersetzt, der einfach nur kreativ ist und frei sein möchte. Und ich habe immer gespürt, als ich das gelesen hatte, ich bin mehr der Goldmund-Typ. Und eigentlich, ehrlich gesagt, ist so eine Business School eher so ein Narzissten-Ding, ja? Weil du lernst, wie du persönlichen Erfolg aufbaust. Ja?
Alles sehr nach außen gerichtet.
Sehr nach außen gerichtet, ja. Und da habe ich praktisch auch nochmal so Momente gehabt, wo ich dachte, oh, hier gibt es ja auch kaum jemanden, mit dem ich so frei. Also ich kann das für mich üben, aber ich wurde überall, hatte ich mich wieder eingeschränkt gefühlt und habe dann so mit Ach und Krach dieses Businessstudium abgeschlossen, auch ganz gut. Aber so richtig die volle Freude hatte ich nicht. Ja. Und dann dachte ich, ich habe dann auch in Paris und London studiert, da konnte ich das ein bisschen überdecken, weil ich gern Party gemacht habe und es natürlich tolle europäische Großstädte, in denen viel los war. Aber irgendwie war immer dieses Stimmchen in mir, da ist was anderes, da ist was anderes. Ne? Und dann war meine einzige Rettung, beruflich in die Kommunikation zu gehen. Also auf keinen Fall zu irgendeinem Consulting-Unternehmen oder als Produktmanager für irgendwelche Windeln oder Schokolade irgendwo hin. Es war klar, ich muss wenigstens in die Kommunikation, weil reden kann ich. Kann auch Zusammenhalte irgendwie zusammenfassen und überblicken. Bin ich im PR gelandet und das hat mir auch eine Zeit lang Spaß gemacht, hat mir auch Ego-Bestätigung gegeben. Aber nach einigen Jahren habe ich plötzlich gemerkt, ich kann einfach nicht mehr angestellt sein. Ich habe abends im Büro gesessen mit einem wirklich super Gehalt für mein Alter und mir sind die Tränen gelaufen. Mhm. Es stimmte was überhaupt nicht, obwohl äußerlich alles stimmte.
War das für dich dann auch schon dieses, du musst das tun, was dir jemand sagt und du kannst dich dieses Selbstbestimmte agieren?
Oder? Ja. Und aber das war noch gepaart damit, dass ich noch nicht wusste, wie wirkliche Selbstverantwortung geht. Nein. Also ich war auch so ein bisschen das Opfer von denen, die einem gesagt haben, was man machen sollte, weil ich das eigene zwar spürte, aber nicht rausbringen konnte. Also deswegen war meine einzige Wahl dann, ich bin einfach da rausgegangen. Meine ganze Umwelt war erstaunt, weil ich von einem Riesengehalt auf null gefallen bin. Und ich selber war total unsicher über meine Existenz. Ja. Und dann habe ich gelernt, ganzheitlicher Massagetherapeut 3 Jahre lang. Also was ganz anderes. Und da hatte ich eine tolle Ausbildung. Und das Ehepaar, bei dem ich gelernt habe, die waren schon sehr spirituell orientiert. Das war dann das erste Mal, wo ich so richtig in Touch kam mit diesen inneren Themen, wo auch jemand resonierte drauf. Und auch in dieser Massagegruppe waren einige interessierte Leute. Und ich hatte auch noch ein Training gemacht bei einem spirituellen Lehrer oder so, bei dem Tarotbuchautor Gerd Bodi-Ziegler, der hat sehr berühmte Tarotbücher geschrieben. Und da habe ich so eine Lebensausbildung gemacht und da ging es dann mal richtig ab. Da war der nächste Milestone bei einer geführten Trance-Reise, die wir gemacht haben. Also, sie waren 70 Leute in der Gruppe, also alle Übungen gingen immer extrem ab in energetisch und so. Also wir haben diese Meditationen von Osho gelernt, diese wilden und so weiter.
Und das ist ja vielleicht, um es nochmal zusammenzufassen, wenn man dann viel den Körper bewegt, um da rauszukommen, dass der Kopf eigentlich denkt so, boah, der Körper ist so beschäftigt, dass der Kopf mal so loslässt. Ne? Das ist ja so ein bisschen
das Thema. Das ging mir auch so. Mhm. Und dann haben wir eben nach einer dieser wilden Meditations eine Trance-Reise, eine geführte, gemacht. Mhm. An so eine Fantasieinsel, ne, wo man einfach, es ging eigentlich eine Reise zu sich selbst. Und da ist es tatsächlich passiert, dass vor mir dieses Licht aufgetaucht ist. Und ich dachte, was ist denn das für ein Licht? Und dann dachte ich, wer ist das? Und dann spürte ich, das bin ja ich in meiner Wahrheit. Das bin ja ich, dieses Licht. Also und da sind mir Tränen gelaufen das war das nächste Mal, wo so ein starkes Erlebnis geschehen ist und ich wusste, ich bin gar nicht nur dieses Ding, dieses funktionierende Körpersystem. Aber eben immer wieder waren diese Erkenntnisse auch unterbrochen durch Ego-Trips, ne? Dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, ich habe ja so viele spirituelle Lehren gelernt, ich weiß ja jetzt was. Da war dann das spirituelle Ego stark.
So dieses, ich kann es euch
aber
sagen.
Aber das kann ich auch nur jedem raten, wenn das kommt, da unbedingt wachsam zu sein, weil das führt dich nicht zu deiner Befreiung. Mhm. Ja? Weil du dann instrumentalisierst ein Wissen. Und das, was wir erfahren wollen, ist etwas Ewiges, Unbeschreibliches, Großartiges. Und das muss außerhalb des Verstandes geschehen, weil der Verstand keine Einrichtung ist, um diese gewaltige Erkenntnis zu limitieren. Weil der Verstand ist da, zu limitieren. Und damit ist er auch nicht falsch, es ist ja sein Job. Also du kannst ja nicht nur die Idee haben, ich koche eine Suppe, du musst die Bestandteile kaufen und du musst sie schneiden und kochen und dazu brauchst du das Fünf-Sinnesystem des Körpers. Ja, die Gedanken müssen in Handbewegungen umgewandelt werden und so weiter. Ne? Deshalb sollte man das jetzt nicht verurteilen, aber wir sind eben weitaus mehr als das. Und wenn man das, und das kann man eben nur durch inneres Spüren erfahren. Das kann man nicht durch Wissen erfahren. Also ich glaube, auf dem Weg habe ich echt gelernt, alles, was ich weiß, wieder aufzugeben und zu erkennen, dass ich damit aber noch nicht das Wesentliche weiß. Weil das Wesentliche können wir nicht in Worte fassen.
Kann man vielleicht auch sagen, das Wesentliche können wir gar nicht greifen, können wir vielleicht nie wissen. Wir können uns nur immer mal wieder daran erinnern, dass es das gibt, immer wieder erfahren. Und wir streben vielleicht auch nach diesem mehr Erfahren von diesem Wunder, vorhin, wie du es beschrieben hast, mit diesem Licht oder diesem Bliss-Moment. Und da vielleicht auch so, ja, nie zu denken, wir müssen es jetzt irgendwie komplett wiedergeben können oder irgendwie für uns erklären können, sondern es zeigt sich immer wieder in so vielen anderen Facetten.
Es zeigt sich in vielen und es ist die Bereitschaft. Es ist ja schön, wenn wir einen Zusammenhang verstanden haben, aber wir können diesen, sage ich mal, wenn es ein energetischer oder spiritueller Zusammenhang ist, eine Gesetzmäßigkeit oder ein Naturgesetz, das kann man ja schon irgendwie verstehen, dass es so ist, aber das würde ich dann sagen, gleich wieder abgeben an das Größere. Ja. Du kannst ja sagen, an den Spirit, an den Heiligen Geist, an die Existenz. Also ich habe da keine Definition für. Ja? Ich habe auch kein Problem, mit dem Wort Gott zu arbeiten, weil ich das entchristlicht habe. Also das hat mit dem Christentum für mich nicht viel, also zumindest nicht mit dem, wie es in der Religion gelehrt wird. Ja? Da kommen wir nämlich an einen wichtigen Punkt. Ich habe immer das Gefühl, dass die Religionen, die wollen dir eine Gotteserfahrung vermitteln, aber wollen sie es wirklich, weil sie stellen das Göttliche als eine Übermacht über dich und außerhalb von dir. Und du bist die Kleine, der kleine Mensch, der da vielleicht mal hinbeten kann, aber das eigentlich nie erreichen kann.
Und wie siehst du das?
Also ich sehe es so, dass es absolut zu erreichen ist, göttlich zu leben, oder wie Gott zu leben, weil wir sind nicht, wie viele Lehren sagen, ähnlich wie Gott, nach dem Abbild geschaffen, sondern wir sind ein Bestandteil vom Göttlichen. Das heißt, jeder Mensch ist gottgleich. Das einzige Problem in der Menschheit besteht darin, dass wir das vergessen haben. Und ich denke, jeder Bewusstseinsprozess, den wir ja auch gemeinsam da in der Community in Mallorca durchleben und so, dient immer wieder dazu, sich zu erinnern. Und das ist ein Weg, den wir nicht gelernt haben. Also auch diese riesige spirituelle Markt kommt immer wieder mit Produkten. Also das 7-Schritte-Energie-Befreiungsprogramm,
ja.
Dieses Kartenset, diese neue Methode.
Es wird versucht zu instrumentalisieren,
ja,
oder zu...
genau. Ich will nicht sagen, dass irgendwas davon schlecht ist. Ich habe ja auch ganz viel ausprobiert in meinem Leben, ganz viele solche Ausbildungen gemacht. Aber wenn du immer denkst, du brauchst das von da draußen, um dich zu befreien, ist das meiner bisherigen Erfahrung nach nicht der richtige Schritt. Der richtige Schritt ist zu erkennen, dass du all die Weisheit in dir trägst, und zwar jeder. Also jeder Mensch hat das vollkommene göttliche Erbe. Da gibt es keinen Unterschied. Ganz egal, ob in Afrika, Europa, Amerika, Südamerika, Asien, am Nordpol, in Grönland, das ist völlig egal. Wir alle haben das vollständige Erbe, weil wir eine Zelle dieses Gesamtwesens sind. Also wir sind ein heiliges Energiewesen, das wir alle zusammen formen. Deswegen gibt es auch eigentlich keine verschiedenen Menschen. Es ist eine sehr grobe Wahrnehmung zu glauben, hier sitzt jetzt eine Linda in einem weiblichen Körper und ein Frank in einem männlichen Körper. Das hilft unserem Fünf-Sinnesystem, hier zu agieren, aber wir sollten uns gerne bewusst machen, dass das nicht alles ist. Dass das nur ein Kostüm ist, was das Göttliche benutzt. Und die Übung ist immer, ich schaue hindurch, um das eine dahinter zu sehen. Also äußerlich würde man jetzt sagen, da sitzt eine schöne junge Frau und ein etwas älterer Herr zusammen, die miteinander reden. Wenn wir aber durch diese Unterschiede schauen, sind wir darin eins. Ja, also wir haben dasselbe Licht. Da gibt es keinen Unterschied. Ja?
Auf jeden Fall.
Weißt du, wir alle haben das.
Und wir haben ja noch auch die Aura um uns herum, die man ja gar nicht immer nur mit dem bloßen Auge. Viele Menschen haben sich das ja schon so ein bisschen trainiert, mehr das wahrzunehmen. Ne? Aber das zählt ja auch noch dazu, richtig?
Ja, ja. Und ich kann immer nur von meiner Erfahrung gehen, es ist zwar ganz easy, weil die Wahrheit ist easy. Die Wahrheit ist, wir sind Liebe, nichts anderes. Angst ist eine selbstgemachte Einbildung des getrennten Egos und wir sind alle frei und ewig. Das ist die simple Wahrheit. Aber das kann unser komplexer Verstand, der immer denkt, er muss es sehr verästelt haben, der braucht sehr viele Beweisführungen, ja, und der auch sich nicht würdig fühlt. Das ist ja Gottesfrevel zu glauben, du wärst gottgleich. Nein, es ist umgekehrt. Es ist Gottesfrevel zu glauben, ich wäre nicht gottgleich. Die Übung ist, deine gewaltige Größe zu sehen und nicht zu sagen, die gewaltige Größe erreichen kaum jemand und nur wenige und nur einige große Meister. Das stimmt nicht. Jeder trägt die vollkommene Meisterschaft in sich. Ich kann dir für mich auch nicht sagen, ob ich die jemals vollständig erlange oder so. Ich fühle mich auf dem Weg.
Ob es in diesem Leben soweit ist.
Keine Ahnung, ja. Aber für mich, und das weißt du auch, wenn du einmal angefangen hast, den Weg hörst du nicht mehr auf.
Nee.
Das zieht viel stärker als jede materielle Quelle, die dich irgendwie interessieren könnte. Stärker als Geld, stärker als Besitz. Die zieht einfach, also ich in meiner Erfahrung, und bringt mich dann immer wieder zu Milestones.
Okay, zwei, finde ich, ganz, ganz wichtige Dinge, die du gesagt hast und wo ich nochmal drauf eingehen möchte. Der erste Punkt, wo du meinst, das zieht viel, viel stärker als das Materielle und als Besitz. Und dennoch, das merkt man ja jetzt in unserer Zeit, wo wir, ich sag mal, es gibt immer noch viele Kriege, es gibt mehr Kriege und Themen um uns herum. Und dadurch, dass wir so eine Global World geworden sind und dauernd Zugriff auf News haben, ist es natürlich sehr, sehr nah an uns dran, was wir vielleicht früher noch gar nicht so mitbekommen hätten, wenn sich da irgendjemand bekriegt. Genau. Und heute ist es auch natürlich ganz anderer Ausmaß. Auf der anderen Seite geht es uns heute auch so gut in vielen Dingen, dass wir vielleicht auch genau deshalb aus dieser Situation von wir haben mehr medizinische Versorgung, uns geht es erstmal auch von den ganzen Hygienefaktoren gut, dass wir uns dafür mehr öffnen können wieder für Spiritualität, oder? Oder wie siehst du das? Dadurch, dass du ja dir auch schon einiges aufgebaut hast, fällt es einem dann vielleicht sogar leichter zu sagen, ich kann mich jetzt da mehr drauf einlassen, als vielleicht eine Person, die jeden Tag ein bisschen ums Überleben kämpft oder schaut, wie kann ich jetzt meine Kinder ernähren? Also wie schätzt du das so ein?
Also ich kenne das ja sehr gut. Ich habe ja lange das Gefühl gehabt, ich verdiene nicht genug Geld und ich bin doch eigentlich genial, aber irgendwie wird das nicht gesehen und nicht rewarded. Also auch in dem Angestelltenberuf, da bekommst du halt ein paar Tausend, kannst du sagen, ist gut oder schlecht, aber eigentlich habe ich immer gedacht, das ist alles total underrated und ich weiß überhaupt nicht, wie kommt man denn an diese Fülle, die ich bin? Also wenn ich vollkommene Fülle bin, kann ich doch nicht nur ein so und so Gehalt bekommen, wo noch so viel Steuern abgezogen werden und dann das war's. Wie soll sich das denn als manifestierte Fülle anfühlen? Das fühlt sich an wie manifestierte Begrenztheit. Und das ist aber das, was die Welt macht. Also ich nenne das immer das Ego-System. Also wir unterliegen alle einem Denken, einem getrennten Denken, dem Ego-Denken. Ja? Ich sage immer gerne, es gibt ein Wort, was alles Leiden der Welt verursacht, und das heißt ich. Ja. Und das kann ich wirklich sagen, weil ich aufgrund meiner früher empfundenen Minderwertigkeit sehr oft versucht habe, ich bin aber, ich kann aber, ich habe die Leute mit zugetextet, wie toll ich alles Mögliche kann und habe dabei Menschen eigentlich verloren, weil ich den Kontakt gar nicht gehalten habe. Ich habe nur von mir irgendwie abgesondert. Und das aber alles aus einer tiefen Unsicherheit und Angst, nicht genug zu sein. Und irgendeine Stimme in mir war, die hat gesagt, Frank, du irrst dich, du bist genug, du bist vollständig. Du musst gar nichts tun, weil du bist reines Sein. Und wenn Tun aus dir fließt, aus dem reinen Sein, ist es etwas ganz anderes, als wenn der Frank denkt, er muss sich jetzt durchsetzen, er muss etwas erreichen, er muss sich von außen Liebe, Anerkennung und Geld holen, weil er sonst nichts ist. Und ich denke, das ist vielleicht für viele, die jetzt auch den Podcast hören, nochmal eine gute Erinnerung. Dieses da draußen nach dem Suchen, was dir fehlt, ist immer ein Mangeldenken. Und das ist das Ego. Das Ego, dem fehlt immer was. Das ist immer eine Karotte. Das sagt, also wenn du das jetzt hast, ist es aber gut. Aber komischerweise zieht es die Karotte immer von dir weg. Und du beginnst wieder hinterher zu laufen. Das ist wie der Mensch.
Das ist höher, schneller, weiter.
Ja, dann möchte der Mensch 10.000 haben, das reicht. Dann will er 100.000, dann will er 1 Million haben. Dann reicht 1 Million nicht, dann müssen es noch mehr Millionen sein.
Weil das Kernthema eigentlich das ist, bin ich genug.
Bin ich genug?
Akzeptiere und liebe ich mich genau für das, was ich bin und nicht, wo ich stehe, was ich auf dem Konto habe.
Und diese Übung, die erfolgt nicht mit dem Kopf. Also die erfolgt aus meinem Gefühl in innerem Spüren. Also zum Beispiel zulassen, dass wir in Wahrheit Stille und Frieden sind in der Tiefe. In der Tiefe des Ozeans ist das Wasser ruhig. Nur an der Oberfläche denken wir wären ein kleines Boot, was von den Wellen hin und her geworfen wird. Ne? Und die Welt, von der du gesprochen hast, in der so viel Zwietracht ist, Krieg, Katastrophen, das ist eine Welt, die wir gemacht haben. Das ist keine Welt, die uns geschieht. Und diese Welt haben wir gemacht, weil wir an Trennung, Angst und Mangel glauben.
Ja.
Und weil wir Trennung, Angst und Mangel empfinden, leben wir das.
Und ziehen denn das an.
Wie sonst soll es sein, dass bestimmte Menschen in Frieden und Wohlstand leben, andere aber nicht genug zu essen haben, andere in Kriegsgebieten leben oder keine medizinische Versorgung haben und deswegen sehr schwer krank werden? wie soll das denn sonst? Das kann nur aus einem getrennten Geist entstehen. Also der eine Geist lässt keine Brüder und Schwestern leiden. Deswegen ist es auch ein wirklicher Blödsinn, zu irgendeinem Gott da oben zu beten, der soll es richten. Also für mich der Gott, der Gott, das ich sehe, kennt Mangel gar nicht. Deswegen kann man sich an Gott nicht mit seinen Mangelproblemen wenden, weil Gott nur Liebe und Fülle ist. Und wenn wir Gott gleich sind, sind wir ja auch Liebe und Fülle. Das ist unsere Wahrheit. Und diese ganzen Mangeldinge existieren eigentlich nur in unserer Vorstellung. Aber unsere Vorstellungen manifestieren am Körper und in unserer Umgebung. Diese Macht hat der Geist, weil es gibt nur einen Geist und du kannst ihn jetzt aus Angst und Begrenzung nutzen oder du kannst ihn aus Liebe und Fülle nutzen. Ja. Wieso wir uns, also das haben sich sicherlich schon viele, viele, viele Menschen gefragt und fragen sich das immer wieder, wieso wir uns entschieden haben, in eine Unvollkommenheit, in eine Trennung zu gehen als Menschheit, kann ich irgendwie auch nicht beantworten. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Es wird oft so erklärt, dass wir, damit wir im Kontrast uns wieder erinnern, was wir eigentlich sind. Von hell und dunkel, Mann und Frau, gut und böse, in der Polarität. Mhm. Dass wir in der Polarität erst erkennen, was wir wirklich wollen. Mhm. Ja, und über diesen Yin-Yang-Ausgleich die Einheit wieder erlangen. Mhm. So kann ich mir das vorstellen.
Ja. So kann man damit zumindest ein bisschen seinen Frieden auch machen. Ne? Okay, und wie ist dieses ganze Thema des Empfindens, der Fülle, auch wirklich diese Connection zu seinem Bewusstsein, auch zu seinem höheren Bewusstsein? Wie siehst du das im Zusammenhang mit dem Prozess des Älterwerdens?
Ja, genau, da wollten wir ja drauf kommen. Also mein Ego macht sich darüber Gedanken. Also das begutachtet den Körper und sagt, hier und dort sieht man natürlich schon eine gewisse Alterung jetzt mit über 60. Und das Ego will das nicht und will das vermeiden. Das ist Anti-Aging-Versuche.
Das ist so weißt auf du? Gar keinen Fall.
Ja, ja. Und dann ist aber eben, wie gesagt, immer stärker dieser Raum der Freude und Dankbarkeit. Und es ist tatsächlich durch mein regelmäßiges Spüren, würde ich das einfach nennen, wird dieser Raum, dieser unendliche Raum immer deutlicher wahrnehmbar, der ich eigentlich bin. Und ich habe häufiger das Gefühl, nicht immer, aber immer häufiger, das Gefühl, tatsächlich nicht in der Wahrnehmung dieses Körpers zu sein. Also ich bin häufig mit diesem einen in meinem Fühlen identifiziert und könnte man sagen, ich beobachte die Vorgänge dieses Körpers.
Aber du bewertest das nicht gleich?
Nicht mehr gleich. Mhm. Also weil sonst würde ja jede Netflix-Serie, jedes kleine Glas Rotwein, was ich mir gönne, sofort wieder auslösen. Alkohol geht gar nicht, Entertainment geht gar nicht, Chips gehen gar nicht.
Dann wäre keine Leichtigkeit in
dem
Sinne gegeben.
Dieser, oder was weiß ich, Sex einfach so für Sex geht auch gar nicht. Mhm. Dann würde man sich ja wieder total im Urteil verstricken. Mhm. Ja? Es geht darum, immer wieder mir bewusst zu machen, zieht sich mein System gerade zusammen oder dehnt es sich aus? Bei jeder Entscheidung, bei jedem Gespräch, bei jeder Handlung. Und es ist eindeutig so, wenn das System sich zusammenzieht und du weißt genau, was ich meine, wenn du spürst, irgendwie, irgendwo im Bauch, im Herzen, in der Brust.
Kein Raum zum Atmen.
Oder der Kopf sagt, wenn und aber und Zweifel und es müsste erst und ich mache erst, wenn ich weiß, wie das Ergebnis ist. Dann weißt du schon, dass du neu wählen darfst. Du hast wieder die Ego-Falle gewählt. Und das Ego ist nicht wahr. Wir machen es nur wahr. Und es ist auch, es wird oft so verstanden, dass es ein Feind ist. Das Ego ist kein Feind. Das Ego macht genau seinen Job. Wir geben ihm nur zu viel Raum. Das Ego hat einen ganz klar definierten Job, diesen Körper funktionsfähig in der Dualität zu machen. Für die Zeit, die vorgesehen ist. Ich bin auch so im Gefühl, ich glaube, für jeden Körper ist es vorgesehen, wie lange er hier wirkt. Und dann wird er abgelegt. Ja, das ist so. Ja, und da sich bewusst zu machen an der Stelle, übrigens, wenn mein Körper altert und einmal vergeht, ist es kein Verlust. Es ist nur eine Transformation, weil die Energie, die wir wirklich sind, ist unendlich und unbegrenzt. Die bleibt. Ja, deshalb also, ich sag mal, du schneidest eine Blume ab, die beginnt natürlich äußerlich zu sterben, aber eigentlich transformiert sich nur die Energie in das Ewige, also aus dem Vergänglichen in das Ewige. Es geht eigentlich wieder an den ewigen Ursprung zurück.
Und was sind dann so deine Tipps für jemanden, der jetzt sich auch mit diesem ganzen, der sich vielleicht in einer Situation wiederfindet und sagt, oh, okay, Altern kommt jetzt, ich nehme das jetzt auch wahr und ich möchte mich auch damit positiv auseinandersetzen, aber am besten auch so ganzheitlich, dass ich nicht einfach nur in die Selbstoptimierung gehe, in das Anti-Aging auf Druck. Ne, und heute gibt es natürlich super viel Science-Based-Kram, gerade in dieser ganzen Longevity-Szene. Und man kann natürlich super viel machen. Und wenn man es aus einer Energie tut, das, boah, es bereitet mir ja Freude und was schön ist, ist ja auch total gut. Da haben wir auch gestern mal drüber gesprochen. Was sind da so deine Tipps, wie man da auch eine gesunde Balance findet, wie man damit sich eincheckt?
Ja, also ich glaube, es ist wieder die Wahl, mit welchem Geist betreibe ich das. Ich hatte dir ja erzählt, ich war kürzlich, hat ein Bekannter von mir in der Schweiz ein Longevity-Institut eröffnet, wo du eben aufgrund technischer Dinge, wie zum Beispiel eine Kältekammer, wie so ein Sauerstofftank in so einer Druckkammer, wo du rein Sauerstoff arbeitest und der Druck wird abgesenkt, als ob du ganz tief unter der Ozeanoberfläche seist und allerlei Techniken, die du auch wirklich direkt spürst, wie sie den Körper fit machen. Gerade diese Kältekammer hat einen enormen Effekt. Aber wenn du das machst, um das Altern zu bekämpfen,
aus dieser Energie heraus, wo
befindest du dich denn? Da befindest du dich in einem Krieg mit dem Körper.
In einem Kampf.
In einem Kampf.
Stresshormone werden ausgeschüttet, genau. Innerlich ist eigentlich eine Dualität, richtig?
Das heißt also, diese Longevity-Techniken an sich sind gut. Aber du musst sie aus der richtigen Gesinnung angehen. Und die richtige Gesinnung ist nicht der Mangel und die Vergänglichkeit, sondern die Fülle und die Ewigkeit.
Schön gesagt. Ja,
du dienst eigentlich diesem Körper dann aus einer anderen Gesinnung, nämlich aus dem vollen Potenzial, das du ja als göttliches Wesen bist. Ja, und du sorgst dafür, dass es dem Körper so gut geht, dass er all deine göttlichen, liebenden Aufgaben wunderbar erfüllen kann. Weil wir sind nämlich hier im Leben nicht, um etwas zu bekommen. Wir sind hier, um zu geben. Und das hat den Hintergrund, dass wir, wenn wir die absolute Fülle des Göttlichen oder des Ewigen sind, dann können wir ja gar nichts verlieren. Und wir verlieren auch nichts, wenn wir geben. Wir erhalten die ganze Zeit nur, weil die Fülle erfüllt sich ja immer wieder selbst. Und wenn wir aus dieser Haltung, wie kann ich dienen, sind, dann sind wir auch an diese große Quelle angeschlossen, auch energetisch fühlen wir uns stärker angeschlossen. Wir können die Erlösung nicht umgehen, wir können die nur in dieser irdisch-künstlichen Zeit verzögern. Jeder Mensch ist bereits erlöst. Nur der Grad des Vergessens dieser Erlösung ist halt auf der Erde immens. Und es gibt eben in dieser Zeit ein stärkeres Aufwachen. Also eigentlich bist du schon erwachtes Sein. Also jeder ist erwachtes Sein, aber hat es vergessen. Also es geht jetzt darum, dass wir uns erinnern, dass wir das sind. Und das ist ja das Schöne, das Leben hat eigentlich diese Vollendung und die Erlösung dorthin gelegt, wo wir sie nicht verlieren können und suchen müssen, nämlich in jedem Menschen selbst. Und das ist ein Riesengeschenk. Daraus erkennst du schon, dass du ein Kind der Liebe bist. Weil die Liebe hat sich selbst in dich verankert. Nur wenn du sie nicht anschaust, sondern denkst, du musst sie von dort draußen bekommen, kann sie nicht aktiv wirken. Du kannst sie auch nicht schmälern oder du kannst sie auch nicht töten, aber sie kann nicht wirken, wenn du sie unterdrückst. Ja? Deshalb ist das aus dem Weg gehen mit deinem zweifelnden Ego sehr wichtig, damit das Leben an sich durch dich wirken kann.
Super, super schön gesagt. Du hast gerade so viele schöne Dinge gesagt, sowieso. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es gibt etwas an mir, an meinem Körper, wo ich denke, auch für meine Gesundheit will, auch für meinen inneren Frieden, damit ich sozusagen auch länger fit und gesund bin, um meinen Lebensthemen nachgehen zu können weiterhin, weiter zu dem Leben zu dienen und den Menschen. Möchte ich fit sein? Möchte ich länger jung sein? Wie begegnet man denn zum Beispiel auch Symptomen? Geht man dann erstmal in die Akzeptanz und schaut dann, wie kann ich mich da jetzt, also wie begegnest du diesen Dingen?
Also mir zeigt ein körperliches Symptom, was irgendwie unangenehm ist, immer, ich habe gerade in der kürzlichen Vergangenheit, habe ich mich geistig verirrt. Mhm. Also ich habe an etwas geglaubt, was nicht meine Wahrheit ist. Also ich habe mich gegen was aufgelehnt, ich habe mich über was extrem geärgert. Ja, und wenn du dir das überlegst, ich hatte das, glaube ich, dir schon mal erzählt, es gibt ja eigentlich nur zwei Zustände, die wir haben können. Wir können in Liebe sein oder nach ihr rufen. Und eben jeder Widerstand, der in uns ist, jeder Ärger, jede Angst, jedes Hadern, jedes Zweifeln, jede Sorge, sind ein Zeichen, ist ein Ruf nach Liebe. Und wenn du siehst, dass jemand nach Liebe ruft, weil er dich zum Beispiel blöd anmacht, dann antwortest du nicht, indem du auch blöd anmachst, du antwortest in Liebe. Entweder innerlich oder durch deine Taten. Du bietest deine Liebe an, weil das ist es, wonach gerufen wurde. Und dann ist übrigens der Kampf meistens auch ganz schnell vorbei.
Wahnsinn, das ist so simpel eigentlich, aber
ja, muss man immer wieder üben.
Ja, damit viel im Weg.
Ich hatte das kurz gestern mit dem Carlos, weil wir uns wegen dem Schlüssel, wir haben ja diesen zweiten Schlüssel für dich nicht gefunden, den Sperrkey sozusagen. Und da haben wir so ein bisschen sind wir gegangen, ja, aber ich habe ihn da hingelegt. Und nee, ich habe ihn da aber nicht gesehen und haben gemerkt, es geht jetzt gar nicht, wieso wegen so einem blöden Schlüssel. Ja? Mhm. Und dann haben wir uns einfach angeschaut und sind geschmolzen und haben uns in den Arm genommen. Und da war alles wieder ausgeglichen.
Voll schön.
Und das ist das, was ich allen Menschen nur empfehlen kann. Erinnere dich, was du wirklich willst. Du möchtest Verbindung und Liebe. Du möchtest zurück zu deiner wahren Natur. Und das tust du nicht, indem du in einen Streit gehst, indem du dich durchsetzt, indem du eine Idee mit einer anderen Idee bekämpfst. Ja, deswegen lache ich ein bisschen immer über die Politik. Die erreichen alles nur, indem sie sich bekämpfen. Einer setzt sich halt mit seiner Meinung durch. Aber hallo, Meinungen sind keine Wahrheiten, es sind Meinungen. Und die Medien, von denen du gesprochen hast, die geben uns nur Meinungen und Überzeugungen wieder. Da ist keine Wahrheit. Mm-mm. Wahrheit kann nicht formuliert werden. Sie kann aber erfahren werden. Und das finde ich richtig toll. Mm-hmm. Du kannst Wahrheit leben, weil die Wahrheit nichts anderes möchte, als durch dich leben.
Mm. Ja. Und sie kann auch nur durch uns existieren. Ne?
Durch jeden kann auch nur durch uns existieren, genau. Mm. Und weißt du, die Leute sagen doch immer, ich mache mir Sorgen. Du hast es schon, unsere Sprache, die kann das. Du machst dir Sorgen. Es gibt gar keine Sorgen. Du machst dir welche.
Du machst sie dir.
Ja, ich mache mir Sorgen um.
Das ist schon Wahnsinn.
Ich mache mir Sorgen um dich oder um diese Situation. Ja, wieso machst du denn Sorgen? Wieso machst du denn nicht Gedankenfreiheit? Ja, wieso lässt du denn nicht alles so sein, wie es ist, auch wenn es Dinge sind, die dir vielleicht nicht so angenehm sind? Mhm. Ja. Und bei diesem Longevity, was ja wirklich auch ein wichtiges Thema bei dir ist, in deinem Bereich, und ich habe schon gesehen, du hast die hammersten Nahrungsergänzungs- und Detox-Methoden, also ich glaube, das kann man echt nur jedem empfehlen, was du, wie tief du da im Research eigentlich auch schon bist. Und das verbunden mit der richtigen Geisteshaltung, die sich bei dir ja auch immer mehr entwickelt, das ist einfach super. Weil ich sage nicht, dass du nicht entgiften solltest, dass du nicht Yoga machen solltest, dass du nicht meditieren solltest, dass du nicht in eine Kältekammer gehen solltest, nicht Sport machen solltest, weil es geht ja alles von selbst. Nein, aber ich glaube, die Rezeptur verändert sich ein bisschen, wenn du aus der Sicht der ewigen Liebe das entscheidest und nicht aus der Sicht der Angst vor dem Tod.
Oder dem Kampf gegen sich selbst.
Oder
den
Kampf
gegen sich
selbst.
Du musst jetzt diese Funde verlieren. Ich muss mich jetzt drillen oder so.
Genau. Also einfach, Freude ist unsere Natur, nicht uns Gedanken machen. Ja. Und viele sagen immer, das hört sich theoretisch gut an, aber es ist nicht zu leben. Und ich kann dir sagen, man kann es leben, aber es ist eine innere geistige Alchemie. Ja, also du hörst ja jetzt von mir auch nur Beschreibungen und Worte, aber wenn du ins Feld gehst, spürst du in der Wahrnehmung, dass da etwas ist, wo das gespürt werden kann, richtig?
Ja.
Das haben wir jetzt gerade hier. Ja, das können wir nicht beschreiben, aber das ist, wir nehmen das, worüber wir sprechen, nämlich wahr gerade. Wir reden nicht nur darüber, wir legen da nicht nur beschreibende Worte drüber, sondern wir spüren
Wir
das gerade.
fühlen's.
Ne? Du spürst, dass hier eine bestimmte Energieschwingung ist, die sehr nah an dieser natürlichen Freude ist. Und das ist eben jedes Menschen Schlüssel zum eigenen Glück, dieses innere Spüren zuzulassen und es nicht durch ständige Tätigkeit zu überdecken. Und das heißt nicht, dass du 5 Stunden meditieren musst. Ja, wenn es ein Ziel beim Meditieren gibt, ist es, dass dein ganzes Leben eine Meditation ist. Du verlässt den inneren weiten Raum gar nicht mehr, während es durch dich lebt, während es durch dich agierst, während es sagt, ich gehe heute in die Kältekammer, ich trinke heute einen gesunden Kakao, ich nehme heute Algen zu mir. Und ich gönne mir jetzt eine Tüte Chips
Algen,
mit Ketchup dazwischen oder eine Pizza, weil wir gerade so toll im
yummy.
Park sitzen und alle eine Pizza ordern wollen.
Ja.
Also, verstehst du, das ist alles im
Und auch
Rahmen.
das können wir mit der Energie, mit der Haltung, in der wir es essen. Ich hatte ja auch mal, wie gesagt, durch meine ganzen Unverträglichkeiten und Themen dann viel auch manchen Lebensmitteln so den Kampf angesagt. So.
Ja.
Und auch, das ist auf gar keinen Fall gut. Und wenn ich dann doch mal so eine Dinge gegessen habe, dann habe ich sie schon aufgeladen energetisch mit, sie sind nicht gut und dann taten sie mir auch in der
Ja,
Tat nicht gut.
genau.
Gestern auf dem Event, wo ich war, habe ich glutenhaltige Asianudeln gegessen mit wahrscheinlich nicht so tollem Fett und viel Glutamat. Ich hatte auch einen absoluten Durst danach. Und habe mir aber gesagt, also okay, ich habe irgendwie Hunger, irgendwas muss ich ja essen, das ist ja noch das geringste Übel.
Ja.
Und ich lade die jetzt positiv auf, ich packe da ganz viel Koriander drauf und
Ja.
das geht mir auch gut und ich genieße das trotzdem. Und das bekommt mir dann auch viel, viel besser. Und früher hätte ich mich da schon verrückt gemacht, während ich es gegessen habe.
Ja,
Das ist auch
das
so
ist genau,
spannend.
don't beat yourself up, ne? Also
Total.
kein negative self-talk.
Ja.
Wenn du Lust auf was hast
Ja.
mal, also du musst nur wissen, der Körper ist ja, also wenn du den Körper jetzt unbewusst ständig mit Junkfood vollstopfst, gehst du ja eigentlich mit deinem Körper in den Krieg.
Total. Es
Weil
ist
im
ja
Prinzip
Low Frequency.
stopfen wir uns mit irgendeinem Kram voll, weil wir uns nicht so spüren wollen, wie wir uns spüren. Aber in dem Spüren liegt ja der Schlüssel,
Ja.
indem wir es nicht überlagern, indem wir es nicht mit groß Alkohol und starkem Kaffee und man kann das
Und
ja alles
Zucker
machen.
und irgendwelchen
Ja, aber wenn du halt
Aromen.
extrem in die Richtung gehst, du isst jetzt 12 gefryte Hähnchen, wie heißen die, diese Nuggets.
Ja.
Hähnchen-Nuggets mit viel Ketchup und dann trinkst du noch eine Cola dazu. Hinterher isst du noch ein fettes Eis. Das kannst du mal genießen. Wenn du es aber ständig machst, um dein inneres Fühlen zu mit diesen
Kompensieren auch.
kurzfristigen, genau, mit diesen kurzfristigen Genüssen zu überspülen, kann es dem Körper nicht gut gehen, weil das ist eben auch nicht Liebe. Und da der Körper ja ein Geschöpf der Liebe ist, bekämpfst du ihn gerade. Und der Zeit kann dir nur das Ergebnis dann zeigen, weil in der Dualität eben haben wir eine Leber und haben wir dies und hier haben wir ein System, was auf diese chemischen Verarbeitungsprozesse eben reagiert. Aber wie du es gesagt hast, wenn du es mal machst und dich nicht dafür schlecht fühlst, kann der Körper das super rausschmeißen, was er nicht braucht. Gar kein Problem. Ja, wenn du ihn überwiegend im Fluss hältst. Ja. Ich habe auch gemerkt, da haben wir heute auch kurz drüber gesprochen, wir müssen auch viel weniger essen. Wir essen so viel für Genuss und Kompensation.
Es ist immer verfügbar und das sieht man ja bei den Mönchen zum Beispiel. Das ist eine große Fastenphase, auch von dem letzten Abendessen, was sehr früh eingenommen wird, vielleicht zu der ersten Mahlzeit. Es ist sehr, sehr leicht. Das sind kleine Portionen. Man holt sich keinen Nachschlag. Es ist so, wo wir denken, oh, das ist eine Vorspeise. Ne? Und die sind damit irgendwie fein, was ich mir manchmal auch noch nicht so vorstellen kann, sehr, sehr wenig zu essen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich spüre manchmal auch, dass jetzt auch gerade so ne, sowas, was ich wahrnehme, dass ich aus dem Gefühl des Mangels heraus, weil ich früher immer eher so jemand war, die schnell dazu geneigt hat, ein Strich in der Landschaft zu sein, dann hatte ich dann auch als Kind, Weil ich das Gefühl gehabt, ich darf immer viel essen.
Stimmt, du hast mir das Foto gezeigt.
Ja, ja, aber als Kind war das sogar noch, also schlimmer. Da war ich auch immer so ein kleiner Spargeltarzan, wie man so sagt. Naja, auf jeden Fall war das immer so ein bisschen mein Selbstbild, was mir auch von anderen gespiegelt wurde. Oh, du Dünni, du kleines, wie sagt man, weiß ich nicht, da gab es immer so ein paar Begriffe. Und deswegen hatte ich für mich immer abgespeichert, ich darf viel essen, ich kann viel essen, um auch nicht zu dünn zu sein, so Dinge zu kompensieren. Gut, ne, wenn man dann weiblicher wird, älter wird, dann verlegt sich das auch ein bisschen mehr. Und ne, ich habe mich natürlich auch, beschäftige mich viel mit den Themen, aber warum ich das auch sage, dass manchmal immer noch Konditionierungen in mir drin sind. Ich habe noch nicht genug auf dem Teller, ich darf noch mehr. Mhm. Und aber es ja auch viel mehr darum geht, wo sind wir auch vom Bewusstsein her? Braucht der Körper noch so viel? Was kann er überhaupt auch aufnehmen von der Umgebung? Mhm. Nehmen wir generell schon, weil wir feinfühliger sind, sowieso mehr Dinge auf. Ich habe viel weniger zum Kompensieren vielleicht auch in meinem jetzigen Leben. Und manchmal da auch immer wieder so ein Shift stattfindet, ne? Und ich glaube, man da auch jeder sich eingeladen fühlen darf, immer wieder reinzuspüren, auch in seine Routinen. Essen wir einfach jeden Tag immer das Gleiche zum Mittag, zum Frühstück, weil es jetzt so Gewohnheit ist, oder dürfen wir da auch vielleicht justieren, feinjustieren, weil wir uns vielleicht auf einmal mit anderen Dingen beschäftigen. Und was braucht unser Körper wirklich? Und vielleicht wir uns auch eher, Stichwort Detox, Darmgesundheit, mit Dingen nochmal beschäftigt haben und natürlich mentalen Themen, die auch die inneren Prozesse nochmal verändert haben. Ja.
Und ich glaube auch, es ist nochmal wichtig, wie essen wir? Also egal, was es jetzt ist, stopfen wir das so rein, während wir E-Mails beantworten, während wir telefonieren, während wir irgendein Streaming schauen oder ein YouTube oder während wir, was weiß ich, die Küche aufräumen und essen irgendwie dazwischen oder irgendwas. Oder sind wir bewusst? Mhm. Ja, also denken wir daran, dass wir uns jetzt was Nährendes zu uns nehmen, was den Körper nährt, und kauen wir das gut und lassen wir das sinken und essen das nicht so schnell weg, weil das ist immer bei mir so die Gefahr, wenn mir was gut schmeckt, baller ich das rein. Ja, und merke, dass der Körper möchte aber slow, 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 der möchte nicht vollgeballert werden.
Ne? Der möchte mit seinen Sinnen hinterherkommen.
Der möchte mit
welche Energie kommt hier rein, ja?
Genau.
Um das auch aufnehmen zu können, ja.
Genau. Und die Idee, Essen eben auszulassen, finde ich eben auch sehr gut. Also ich kriege immer, wenn ich nicht esse, mehr Energie, als wenn ich dauernd regelmäßig esse. Mhm. Ja? Also ich habe es auch jetzt in Namibia gemerkt, dass ich einfach da teilweise mich sehr zurückgehalten habe mit Essen, obwohl es wirklich sehr leckere Sachen gab. Aber zum Beispiel, ich esse normalerweise nicht viel Fleisch. Ich esse manchmal etwas, aber nicht viel. Dort habe ich es regelmäßiger gegessen, weil du dort sind das keine Tiere, die irgendwie in Gefangenschaft gehalten werden. Also die wildern jetzt auch nicht in den Nationalparks rum, weil da ist ja Tierschutz. Aber es gibt eben bestimmte riesige Ländereien, wo Tiere ganz frei leben und dann nach und nach für Nahrung getötet werden. Das heißt, diese Tiere haben keinerlei Bewusstsein, dass ihnen etwas droht. Das heißt, die leben glücklich, die essen dieses Steppengras. Das Fleisch, was ich dort gegessen habe, hatte eine Qualität, die man hier praktisch gar nicht findet.
Das habe ich schon häufiger gehört,
jetzt wirklich, aus Namibia. Wirklich, weil ich generell, wirklich eigentlich, es gibt immer Fleisch und du musst immer zögern, esse ich jetzt irgendwie Oryxfleisch oder Impalafleisch oder und diese süßen Tiere, und dann geht's hin und her mit dem Mind. Aber wenn du das dann isst, das fühlt sich so gesund und nährend an, wie das hier kein Fleisch, also das kenne ich hier gar nicht.
Spannend.
Das ist sehr, sehr interessant, wie das wirkt, ja. Also deswegen muss man auch immer gucken, wo esse ich das,
wo ist man
in welchem
gerade?
Kontext ist es, in dem ich esse, ja. Und wenn ich natürlich schon ins Restaurant gehe und denke, oh Gott, hier ist nichts Bio und der Salat ist gespritzt, dann gebe ich ja schon bitteres Gift in dieses Essen rein. Mhm. Statt zu denken, der Koch hat es aber schön angerichtet, und stell dir mal vor, wer dir hier dient, eine ganze Küchencrew hat dir gedient, um dir ein schönes Essen hinzustellen, dann hast du eine andere Energie, in der du isst, zum Beispiel auch.
Was ich auch gemerkt habe, was es total, total richtig, dass es manchmal Menschen greifbarer macht, dieses Ganze, das hat eine Energie, uns zu verstehen als eigene Magier auch irgendwie, ne? Dass wir wirklich Magier oder Hexen, wie auch immer wir es betiteln wollen, dass alles, was wir berühren, auch unsere Mahlzeit, die wir zubereiten oder den Teller, den wir nehmen vom Kellner oder dann da vor uns haben, dass das alles, wenn wir da eine negative Energie auch schon beim Kochen irgendwie reingemehren, wir umrühren, dass wir Dinge vergiften können für uns. Ja, und das Gleiche auch mit, wenn wir eine E-Mail rausschicken, wir denken, aber wir wollen vielleicht eine ganz andere Reaktion, aber wir gehen schon mit so einer negativen Assoziation daran. Wir vergiften die Dinge, verzaubern sie vielleicht in einer negativen Art und Weise und wir können genauso die Dinge auch positiv für uns magisch aufladen, verzaubern. Und ich finde, ich habe das letztens mal gehört, auch wieder als Erinnerung, auch dass viel mehr wieder diese Magie zu begreifen im Leben und auch zu begreifen, dass man selber auch so der eigene Magier, die eigene Hexe, wie auch immer, welches Wort einem dafür eingefällt, auch hat, ja, und auch überall sich dessen kommt, bewusst sein darf.
Für mich kommt es darauf an, wie du Magie verwendest, weil für mich ist immer, hat Magie auch etwas Manipulierendes.
Ach so.
Weißt du, was ich meine? Also in meinem Wortverständnis, das ist immer was, womit ich eine bestimmte Manifestation beeinflussen möchte. Spannend, durch einen Zauber, ja. Der Weg, den ich gehen würde, ist eher nicht der Magieweg, sondern ich frage das Leben, was soll ich jetzt tun, was soll ich sagen, zu wem und wann und wie? Kannst du mir das sagen? Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten, auch bei dieser Essenszubereitung oder bei diesem Tagesablauf? Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur gewisse Vorstellungen, aber du, Leben, weißt es. Und ich weiß, dass du es mir in deiner Weisheit sagst, wenn ich hinhöre. Und das ist dann keine Magie mehr. Dann wird einfach die natürliche Lebenskraft und Weisheit durch dich gelenkt. Und Magie bedeutet immer so ein bisschen eine menschliche Beeinflussung in eine bestimmte Richtung. Für mich.
Ja,
aber es ist eine Definitionsfrage
wahrscheinlich
vielleicht.
Wahrscheinlich eine Definition und dass man es vielleicht auch so versteht, dass es nicht die manipulative Sache gemeint ist.
Aber natürlich ist es irgendwie magisch, wenn du dich der fließenden Energie hingibst und die Resultate erlebst. Ja, weil die Resultate sind anders, als wenn du dich mit Widerstand bewegst. Ja, und so kam mir ja auch die ursprüngliche Idee für dieses Soul Surfing.
Was ja dein Podcast ist.
Ja, der mir auch total...
Den werde ich auch auf jeden Fall verlinken.
Okay, ja. Der ist auch wirklich spannend, weil ich selber höre oft meine eigenen Podcasts und denke, wow, was wurde denn da gesagt? Du hast ja noch so viel zu lernen. Also mir wird eigentlich mein eigenes Lernen beigebracht, indem ich den Podcast spreche.
Durch Selbstbeobachtung.
Ja, durch Selbstbeobachtung. Und ich bin ja dann auch, wenn du da mal reinhörst, immer wieder so, aber an der Stelle bin ich wieder gescheitert. Und ich erzähle an Situationen, wo mir Dinge passiert sind. Also ich sehe mich da auch überhaupt nicht als einen fertigen Meister, aber als einen dankbaren Meisterschüler, der den anderen in dieser göttlichen Universität seine Übungserfahrungen mitteilt. Also so sehe ich meine Funktion. Und ich bin dankbar, dass mir so tolle Worte gegeben werden, weil ich gar nicht das Gefühl habe, 80% der Worte, die erfinde ich nicht. Die werden einfach gesagt, keine Ahnung, aus der Quelle, aus der Wahrheit. Ich merke, dass oft Wahrheit gesprochen wird und der Frank zuhört und sagt, kann das wirklich wahr sein? Kann das wirklich so sein, dass die Natur nur Liebe ist oder so? Ja, das ist wirklich ein spannender Prozess. Und das Surfing kam mir eben als Idee. Ich wusste, ich will irgendwas mit Seele machen. Wobei ich vielleicht definieren muss, für mich ist Seele nichts Verletzliches. Ne? Also weil manche Menschen sagen, sie haben Seelenschmerzen. Oder in der Psychologie wird gesagt, seelische Verletzung. Das gibt's nicht. Die Seele ist ja der Kern des Göttlichen in uns. Mhm. Und das ist die erste leichte Individualisierungsstufe in eine Persönlichkeit. Aber im Prinzip kann die Seele niemals verletzt werden. Nur die Person kann verletzt werden. Mhm. Also nur das, was nicht Seele ist. Also das wollte ich dazu nochmal sagen. Und für mich, ich dachte, ja, das ist immer so ein Weg. Die Seele hilft uns, hilft uns dabei, uns zu befreien. Wie nenne ich das? Und dann kam mir eben das Bild, dass ich war mal auf Hawaii, habe da in Honolulu, wo diese Übungswellen sind für die ganzen Surfschulen, beobachtet, wie die Surfen üben. Und da dachte ich, so ist das doch eigentlich im Leben. Wir fühlen uns auf einem Ozean mit wilden Wellen, manchmal sogar ein Tsunami, werden ständig überrollt und wollen wieder an die Oberfläche, um Luft zu holen. Aber in Wahrheit, wenn wir surfen würden auf diesen Wellen, würde uns alles wunderbar durchs Leben tragen. Und für mich ist das Surfboard Flowing. Das Bewusstsein. Mhm. Ne? Also deswegen sage ich immer herzlich willkommen auf dem Soul Surfing Surfboard. Manchmal sage ich Namensbewusstsein. Ja, also wir surfen auf dem Bewusstsein. Und vielleicht nochmal wichtig, es gibt nicht dein Bewusstsein und mein Bewusstsein. Es gibt nur ein Bewusstsein und dort können wir uns begegnen. Aber es gibt natürlich eine Meinung und eine andere Meinung oder eine Überzeugung und eine andere Überzeugung. Ja?
Ja. Ach so, so toll. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch ewig sprechen, aber ich glaube, wir kommen wahrscheinlich jetzt schon zum Ende. Und da würde ich gerne... Was sind so für dich so vielleicht, sind so drei Aspekte, wo du sagst, du hast von deinen Meilensteinen gesprochen, wo du sagst, das sind auch jetzt die Dinge, wo du immer wieder, egal in welcher Sturm um dich herum bebt, welche neuen Themen reinkommen, alte Themen, wo du dich immer wieder darauf besinnst, die so für dich so wie deine Anker sind, die dich durch dein Leben, auch durch den Prozess des gesunden, schönen, mit Freude Alterns bringen. Was sind so diese drei Anker für dich?
Ich habe sie mir jetzt vorher nicht überlegt. Ich gucke mal gerade, welche mir gesagt werden. Ja. Also einer ist auf jeden Fall, mir kann nichts passieren. Mhm. Also es kommt mir immer wieder, wenn das Ängstliche sich da nochmal zeigen möchte, mir kann nichts passieren und ich muss es nicht machen. Es wird getan. Mhm. Also das Beste, was ich in dieser Situation tun kann, ist aus dem Weg gehen. Ich muss sie nicht lösen. Die Lösung wird durch mich gezeigt und ich folge. Also dieser inneren Stimme, sage ich mal, dem inneren Lehrer, der inneren Lehrerin.
Schön.
Also das ist eigentlich die Stimme des Göttlichen, die hat jeder und die weiß untrüglich, was die richtige Entscheidung ist. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Und die andere ist, auf Impulse auch wirklich zu hören. Also ich sage mal, ich habe mir mehr für den Tag geplant, als gedacht wäre vom System her, von meinem Energiesystem her. Einfach abzubrechen, wenn ich merke, ja, du kannst zwar die Checkliste nicht zu Ende arbeiten, du kannst jetzt diesen Call nicht mehr machen und dieses Zoom sagst du auch ab, weil jetzt ist einfach Frieden und Stille ohne Tätigkeit angesagt, dann mache ich das. Das ist ein anderer Anker. Wenn was zu viel ist, ist es manchmal wirklich zu viel.
Ja.
Ja. Dann möchte gerade wieder das, was dich eigentlich trägt, Raum nehmen. Mhm. Und nicht das, wo du wegläufst, wo du hin musst, wo du versuchen musst, wo du erreichen und abschließen musst. Also das ist ein anderer Anker, der mir sehr, sehr wichtig ist.
Schön.
Und ein zentraler ist Vergebung. Hm. Also immer wieder jedem und der Welt alles vergeben, ausnahmslos alles. Hm. Also auch dem Kriegsanzettler vergeben, dass er es eben nicht besser wusste. Die Politik, die irgendwie schräg läuft, auch nicht zu bekämpfen mit Gedanken, Worten und irgendwelchen YouTubes, sondern zu sagen, das scheint gerade hier nicht ideal zu laufen, die agieren alle aus Angst und Trennung, aber das Beste, was ich tun kann, ist, ihnen vollständig zu vergeben, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich weiß ja auch, wenn ich mir vergeben muss, ich weiß oft nicht, ich weiß gar nicht, was ich tue hier, also ich vergebe es mir lieber mal. Ja? Und vergeben bedeutet irgendwie, glaube ich, auch das Gute vergeben. Also jetzt war ich in Namibia und war von der Wüste so berührt, zu sagen, auch die Wüste vergebe ich, obwohl die wunderschön ist und diese Stille so physisch wahrnehmbar war. Ich vergebe einfach alles.
In dem Sinne auch loslassen.
Ich lasse alles los. Es darf alles geschehen, aber es wird nicht mehr bewertet. Also das ist ein wichtiger Anker und das ist die Vergebung. Die Vergebung hilft dir, nicht mehr zu werten. Das sind vielleicht, wenn ich drei Bereiche sagen kann,
super, super
die jetzt mir so gesagt wurden.
Frank,
Linda.
Vielen, vielen Dank. Es war ganz, ganz toll mit dir.
Ja.
Das ist richtig wertvoll, was wir jetzt hier besprochen haben.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige
finden. Dass es genau die Menschen interessant finden und mit denen resoniert, die gerade das auch aufnehmen können. So wie es ist, ja. Sehr schön. Dankeschön. Cool.